herzlich willkommen wirklich im Namen des gesamten Vorstands. Wir freuen uns sehr, dass Sie das Risiko eingegangen sind, sich mit uns nach 2 Jahren digitalem Treffen wieder in Präsenz zu treffen. Viele bekannte Gesichter, einige neue. Wirklich herzlich willkommen hier in der alten Börse in Frankfurt, bei der wir ja viele Jahre diese Analystenkonferenzen Jahr für Jahr gemacht haben, nachdem wir mal bei der Commerzbank angefangen waren. Was sind die 3 Kernbotschaften der heutigen Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2022? Und ich will das dann noch ein bisschen weiter detaillieren im Folgenden. Zum einen, wir sind klar auf dem Weg, die Energiewende unternehmerisch umzusetzen. Wir haben ein Ergebnis, ein operatives Adjusted EBIT von 298 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022 erzielt, damit unsere Prognose, die wir vor einem Jahr gemacht haben, die lautete moderat über Vorjahr erreicht. Und wir sind auch nach vorne, Herr Riemen hat gerade gesagt, Ausblick wagen, durchaus so zuversichtlich, dass wir trotz der Umstände davon ausgehen, ein Ergebnis mindestens auf Vorjahresniveau, also mindestens auf dem Niveau dieser 298 oder um 300 im Geschäftsjahr 2023 tatsächlich erzielen zu können. Wenn man davon ausgeht, mal als so quasi als Obersatz und dann in die Kennzahlen des Geschäftsjahres 2022 springt, Herr Riemen, Sie können gleich auf Chart 6 gehen. Die anderen Charts sind ja Zwischencharts, Organisationscharts. Dann haben wir auf einer Seite zusammengetragen, so eher auf der linken Seite, die Finanzkennzahlen und eher auf der rechten Seite die nicht finanziellen Kennzahlen. Dann sieht man, dass wir bei 4,2 Milliarden Umsatz rausgekommen sind. Darin schlagen sich in der leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr die gestiegenen Preise nieder, ein bisschen höhere Stromhandelsmengen. Diejenigen, die uns ein bisschen länger verfolgen, hätten vielleicht einen größeren Umsatz erwartet. Das liegt daran, dass gegenläufig wir deutlich niedrige Gashandelsmengen, also Handelsmengen, nicht Vertriebsmengen, zu verzeichnen hatten, sodass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen ist. Unsere kernoperative Kennzahl ist ja das Adjusted EBIT, das wir diesmal nochmal abgesetzt haben in 2 Teilen, nämlich dem operativen Adjusted EBIT 298 Millionen. Das volle Adjusted EBIT würde 353 Millionen Euro betragen. Wenn ich sage, wir haben das in 2 Teile aufgeteilt, dann sind der zweite Teil 55 Millionen Veräußerungsgewinne, also aus der Veräußerung von Beteiligungen, die wir sonst in der Größenordnung nicht ansatzweise in den Vorjahren hatten. Deswegen haben wir vom Adjusted EBIT 353 zu Vergleichszwecken dieses operative Adjusted EBIT gebildet, das 298 Millionen beträgt. Und das wäre dann die Vergleichsbasis für das Adjusted EBIT des Vorjahres. Was damit die Prognose, wie ich eben gesagt habe, moderat über Vorjahr erreicht hat. Dementsprechend steigt auch die Kapitalverzinsung. Auch das bereinigt um Veräußerungsgewinne und Margins von 8,8% vor Steuern auf 9%, also um 0,2 Prozentpunkte. Auch die Gesamtinvestitionen mit 335 sind nochmal um 30 Millionen gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das ist der höchste Investitionswert, den wir in den letzten Jahren hatten und schon eine Aussage wert, dass wir in einem Jahr, wo wir ein schwieriges Umfeld hatten, tatsächlich unser Investitionsprogramm, und ich komme ja nachher auf Beispiele, nicht nur beibehalten, sondern haben sogar leicht steigern können. Wenn man dann auf die nicht finanzielle Seite schaut, also quasi die rechte Seite des Charts vor Ihnen, dann haben wir sowohl, was die grüne Arbeit, wie was die grüne Leistung angeht, höhere Werte als im Vorjahr. Das liegt in beiden an Portfoliozubau, sowohl auf der Windseite und in diesem Jahr zum ersten Mal auch nennenswert auf der PV-Seite. Wir haben 4 Solarparks übernommen zum ersten Mal im abgelaufenen Geschäftsjahr. Wir haben ein höheres Windaufkommen, auch deswegen steigen die Mengen mehr. Und wir haben die Linie 3 in Dundee das erste Mal im vollen Geschäftsjahr gehabt. Wir haben knapp 480 MW an EE-Projekten ans Netz gebracht. Heißt, wir haben es nicht in das eigene Portfolio übernommen, sondern ans Netz gebracht über Juwi und Windwärts. Und wir wachsen auch auf der Beschäftigtenzahl mit den knapp 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn Sie mit den beiden Unternehmen, die veräußert worden sind, die Veräußerungsgewinne provozieren, haben wir natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsolidierungstechnisch entkonsolidiert mit dem Unternehmen übertragen. Also insoweit ist der Nettozuwachs aus dem operativen Geschäft sogar noch stärker. Wir wachsen also da, wo wir auch mit Geschäft wachsen, auch bei Arbeitsplätzen. Wenn man von da aus abspringt, dann einmal durch die Berichtssegmente geht, zunächst beginnend mit dem Berichtssegment Kundenlösungen und das mit den beiden Kennzahlen Adjusted EBIT und Investitionen unterlegt, dann ist dies das Segment, das von den Veräußerungserlösen profitiert, also die 136 Millionen EBIT im Segment Kundenlösung, die tragen die 55 Millionen Veräußerungserlöse, sodass an operativ besserer Entwicklung 34 Millionen Euro verbleiben, die sich ergeben aus der Nutzung von Preisvolatilitäten im Energiehandel, insbesondere auf der Direktvermarktungsseite und auf der also erneuerbaren Vermarktung und in geringerem Umfang, deutlich geringerem Umfang auch auf der konventionellen Vermarktungsseite, gegenläufig die Witterung. Es war wärmer als in unserem letzten Geschäftsjahr und wir hatten durchaus auch mehr Kosten aus den Marktveränderungen. Eines der Beispiele ist die Ersatz- und Grundversorgung im letzten Sommer, als viele Wettbewerber ihren Kunden gekündigt haben, die in unseren Standorten dann in Ersatz- oder Grundversorgung gefallen sind, wir dann dafür Mengen beschaffen mussten, das zu höheren Preisen. Das hat dann zu Mehrkosten geführt. Investitionen mit 58 Millionen Euro. Ist klar, dass die Investitionen im nicht kapitalintensiven Kundenbereich eher kleiner sind. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen, insbesondere im Anstieg gegenüber dem Vorjahr, der Erwerb von Avantag. Avantag ist ein Systemanbieter für PV, für Industriedächer, die wir im ersten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres, also zeitlich jetzt ungefähr im letzten Jahr im Dezember, erworben haben. Der Rest entfällt auf Energiecontracting-Themen im Geschäftskundenbereich. Wechselt man in das Segment Neue Energien, dann konnten wir auch hier einen Ergebnisanstieg auf 150 Millionen verzeichnen. Hier schlagen sich dann auch in Euro schlägt sich das nieder, was ich eben bei den nicht finanziellen Kennzahlen schon angesprochen habe. Wir haben in den Anlagen zur Abfallverwertung und zur Behandlung von Biomassen bessere Ergebnisse. Dundee hat nicht nur auf der grünen Stromseite, sondern auch auf der Euroseite erstmals ein volles Geschäftsjahr, ist ein volles Geschäftsjahr im Betrieb gewesen und das höhere Windaufkommen und die Windprojekte, die wir in unser eigenes Portfolio übernommen haben, schlagen da zu Buche. Investitionen hier deutlich größer als bei Kundenlösungen, ist klar, Neue Energie ist ein kapitalintensives Geschäftsfeld, im Wesentlichen in grüne Wärmeprojekte, auch dazu Beispiele später, und in die Ausweitung von Wind und PV, das, was ich bereits angesprochen habe. Wenn man dann zum dritten Berichtssegment kommt, Versorgungssicherheit, dann sieht man eine vielleicht auf den ersten Blick überraschende Entwicklung in dem Geschäftsfeld sind ja Netz und in dem Berichtssegment sind die beiden Geschäftsfelder Netz und KWK zusammengefasst. Und man sieht, dass wir einen Ergebnisrückgang haben, einen nennenswerten, deutlichen Ergebnisrückgang. Der liegt darin begründet, dass wir bei einem größeren, bei einem größeren Kraftwerk Anlagenausfälle hatten, also ungeplante Stillstände, und zu den Zeiten dieser Stillstände den vermarkteten Strom zu den höheren Preisen zurückbeschaffen mussten. Und da der Großteil davon in unserem vierten Quartal angefallen ist, also Juli, August und September, also genau die Höchstpreisphase des im Stromgroßhandel, ist dann auch diese Mehrkosten sind dann so deutlich gewesen, dass wir hier einen deutlichen Ergebnisrückgang im Berichtssegment zu verzeichnen haben. Bei Stabilität des Netzgeschäfts, das mit abgebildet ist, und das ist dann auch direkt die Überleitung zu den Investitionen hinter den 135, stecken in fast vollständigem Teil Investitionen in die Netze an den drei großen Standorten Mannheim, Kiel und Offenbach und in dem auch noch in den tschechischen Teilkonzern, dazu komme ich gleich nochmal, separat in Modernisierung, Instandhaltung unserer Versorgungsanlagen und in Teilen auch in die Netzinfrastruktur, Stichwort grüne Wärme, was Verdichtung und Ausbau von Wärmenetzen angeht. Wenn man also dann nochmal die Summe drunter zieht, dann kommen wir bei einem operativen Ergebnis von 298 raus, was insgesamt 353 auf Adjusted EBIT-Ebene bedeutet. Ich will auf die Bereinigungen vielleicht zwei Sätze mehr verwenden als sonst in diesem Jahr. Nicht, weil sich die Bilanzierungsregeln verändert hätten oder weil wir andere Faktoren bereinigt hätten, als wir sonst bereinigen. Wir bereinigen nach wie vor Finanzierungslease, Strukturanpassung, Altersteilzeit oder die nach IFRS 9 zu bilanzierenden Sicherungsgeschäfte. Sie sehen, unspektakulär bei den Zinserträgen und bei der Altersteilzeit. Aber die Beträge, über die wir bei IFRS 9 reden, sind eben deutlich größer geworden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir genau diese Sicherungsgeschäfte, die wir abschließen, zum Bilanzstichtag am 30.09. in die Bilanz einstellen müssen, unverändert. Und die Stichtagspreise zu den 30.09. waren eben riesig hoch. Deswegen sind hier auch unsere Bereinigungseffekte größer. Sie sehen es auch bei der Bilanzsumme, etwa wenn ich das da einflechten darf, die liegt in der unbereinigten Bilanz bei 24 Milliarden Euro. Das ist natürlich überhaupt nicht getragen durch Geschäftsausweitung, sondern es getragen einzig und allein durch die Bilanzierung dieser Sicherungsgeschäfte zum Bilanzstichtag. Mit den abfallenden Preisen, und das ist ja schon begonnen mit dem Mitwirkung zum 1.10. quasi, sind auch diese Bereinigungseffekte schon deutlich zurückgegangen und werden sich vollständig ausschwitzen, ohne dass wir im Geschäft oder im Ergebnis daraus Folgen zu besichtigen hätten. Wenn man dann abspringt in die Überleitung zum Jahresüberschuss, dann haben wir ein besseres Finanzergebnis, was Sie hier sehen, mit also weniger Finanzaufwand, mit minus 32 gegen minus 44, weil wir weniger Währungsumrechnungsdifferenzen und Bewertungseffekte letztendlich wegen des Zinsanstiegs haben, also weniger Abzinsung für Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Die Ertragssteuern steigen natürlich, also der Steueraufwand steigt. Sie hätten vielleicht sogar erwartet, dass der Ertragssteueraufwand größer ist angesichts des gewachsenen Ergebnisses, aber das liegt eben daran, dass es nicht größer ist, dass die Veräußerungsgewinne in weiten Teilen steuerfrei zu vereinnahmen waren. Was gleichfalls auffällig ist, sind die Fremdanteile. Das sind ja die auf die außenstehenden Aktionäre bei insbesondere Kiel und Offenbach, also den beiden großen Stadtwerkebeteiligungen, wo wir knapp die Mehrheit halten, sie deswegen konsolidieren, deswegen sind sie in den Zahlen bisher zu 100% drin, aber die Fremdanteile gehen wieder raus. Und da die Veräußerungsgewinne fast vollständig bei der EFO anfallen, also die 55 Millionen fallen fast vollständig bei der EFO an, haben wir dann hohe Fremdanteile. Und weil auch die Stadtwerke Kiel ein gutes Ergebnis gemacht haben, fallen auch dafür hohe Fremdanteile an, sodass wir bei dem, was den MVV-Aktionären wirtschaftlich zusteht, dann bei 176 Millionen Euro rauskommen. Und ich will an der Stelle vielleicht ergänzen, ohne dass das auf dem Chart vorbereitet wäre, wenn Sie dann auch noch in den Jahresüberschuss nach HGB, also in den Einzelabschluss der MVV gucken würden, da würden Sie dann von den Veräußerungseffekten überhaupt nichts mehr sehen, weil sie bei der EFO thesauriert werden. Sie werden nicht nur nicht phasengleich geschüttet, sie werden gar nicht geschüttet. Sie werden vollständig thesauriert, um dort Investitionen in grüne Wärme und das Stromnetz finanzieren zu helfen. Dann ein Blick auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. Auch der ist durch die hohen IFRS 9 Effekte und die Margin-Hinterlegungen bei uns verzerrt. Deswegen ist die wichtige Botschaft ist quasi der kleine rote Balken unten rechts, der sagt nämlich, dass wir nach der Bereinigung um die IFRS 9 Effekte und die Margins einen operativen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit haben, der auf Vorjahresniveau ist. Das ist eigentlich die Kernaussage. Wir haben sowohl beim Ergebnis wie bei der ROCE-Berechnung und selbstverständlich auch beim Cashflow nicht die Margins mit berücksichtigt. Im Moment wird bei uns hinterlegt, aber das liegt ja nur an der Preisentwicklung, deswegen auch hier bereinigt. Und wer erwartet hätte vielleicht, dass wir wegen der Veräußerungsgewinne auch einen höheren operativen Cashflow hätten aus laufender Geschäftstätigkeit, dann sieht man das da nicht, weil die Veräußerungsgewinne sich im Cashflow aus Investitionstätigkeit niederschlagen, der dann deshalb niedriger ist. Wenn man dann zur Finanzierung kommt, also davon abspringend, dann sieht man bei den Nettofinanzschulden auch hier, wenn ich die Margins ignoriere, dass wir quasi Konstanz haben, also Nettofinanzschulden eigentlich auf der Höhe des Vorjahres, nur technisch haben wir kaum welche, weil wir zum Bilanzstichtag eben Höchstpreise zu Ende Juni, dann bei uns hinterlegte hohe Margins, deswegen sieht das so aus, wie wenn wir nur Nettofinanzschulden von 32 Millionen hätten. Das wäre wunderbar, aber falsch. Also insoweit ganz deutlich, wirtschaftlich sind Nettofinanzschulden im Prinzip gleich geblieben. Angestiegen ist auch hier wieder bereinigt um Margins die Eigenkapitalquote auf 34,3%. Was letztendlich in der Summe eigentlich bedeutet, wir haben ein besseres operatives Ergebnis, wir haben ein höheres Investitionsvolumen, wir haben trotzdem eine gleichbleibende Nettoverschuldung und eine ansteigende EK-Quote. Und die Summe dieser vier, das ist im Prinzip der Grund, warum wir gesagt haben, robust in bewegten Zeiten. Das ist eigentlich der Ausdruck dieses Jahresabschlusses, auch wenn er eine gewisse Komplexität hat, aber in Summe ist das die Grundbewertung. Auf der Basis werden wir auch in der Finanzierung weiter konservativ bleiben. Sie kennen das, insbesondere wenn Sie von der FK-Seite sind. Wir arbeiten regelmäßig mit festen Zinssätzen, haben ein Tilgungsprofil, das über die Jahre gestreut ist und genießen auf der Basis der Kennzahlen und auf der Basis dessen, wie wir Finanzierung betreiben, durchaus guten, ungehinderten Zugang zu den Kapitalmärkten. Das drückt sich dann auch in der Dividende, im Dividendenvorschlag aus, über den Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben. Wir schlagen vor, die Dividende von 1,05 nicht anzupassen, aber damit eine Dividendenrendite von 3,6% zu erreichen, also erneut eine ziemlich gute Verzinsung. Wer in MVV-Aktien investiert ist, der tut das ja im Wesentlichen nicht wegen des Kurses, sondern der tut das wegen der Dividende. Und da können wir, glaube ich, tatsächlich sagen, wir haben eher Anleihencharakter erreicht, was die Stabilität angeht. Und was die Höhe angeht, liegen wir über den meisten Anleihen oder vielen Anleihen. Und das Jahr für Jahr zeigt, ist eine gute Anlage in MVV zu investieren. Leider können wir, wenn ich das mit einem leichten Schmunzeln sagen darf, an dem kleinen Free Float auch nichts ändern. Aber trotzdem für diesen kleinen Free Float und natürlich auch für den großen, der nicht frei ist, ist das eine gute Botschaft. Wenn man dann nochmal auf eine Bewertung von Nachhaltigkeitszielen kurz schaut, dann sehen Sie, dass wir unser Investitionsprogramm quasi zeitlich auf Kurs liegen. Wir haben uns ja vorgenommen, von 2016 bis 2026 3 Milliarden Euro in die MVV-Version der Energiewende zu investieren. Da liegen wir ungefähr pari. Bei der Erzeugungskapazität liegen wir hinter dem zeitlichen Programm, aber klar ist ja, das verläuft nicht linear. Das muss ja einhergehen mit abgeschlossenen Projekten. Entnehmen Sie bitte aus dem Verzug nicht, dass wir bei Erneuerbaren nachlassen. Erneuerbaren gehört die Zukunft im deutschen Energiesystem und auch bei MVV. Wenn das der Absprung ist, und ich will das hier in der Analystenkonferenz bewusst machen, wir gehören zu den ersten Unternehmen, die ja nach der Taxonomieverordnung berichten, weil wir ein gebrochenes Geschäftsjahr haben, und zwar danach Umsatz, OPEX und CAPEX der Taxonomie zuordnen müssen. Wir haben auf der Investitionsseite, da ist die Zuordnung tatsächlich aussagekräftig, können wir sagen, dass 75% der Investitionen Wirtschaftstätigkeiten zugeordnet ist, also Taxonomie, Wirtschaftstätigkeiten, und dass davon fast alles auch taxonomiekonform ist, was nochmal ein Beleg dafür ist, auch nach der Verordnung sind wir auf Kurs Klimaneutralität mit dem letztendlichen Ziel, klimapositiv zu werden. Wenn Sie mir hier gestatten, 2, 3 Sätze mehr zur Taxonomie zu sagen, wenn Sie in den Geschäftsbericht schauen, und das ist eine durchaus leicht fragende Bemerkung, dann sehen Sie, dass unsere nicht finanzielle Erklärung mittlerweile 45 Seiten umfasst. Die Taxonomieerläuterungen sind davon 9 Seiten. Die ganze finanzielle Erläuterung, also der Finanzkennzahlen, sind auch 9 Seiten. Also ob das im Verhältnis so richtig ist, würde ich deshalb etwas vorsichtig hinterfragen, weil ja die Ziele 3 bis 6 der Taxonomie erst in diesem Jahr konkretisiert werden, weil wir ab dem übernächsten Jahr auch ab 25 über CSRD berichten werden, weil wir im Jahr danach über das Lieferkettenthema berichten werden und weil danach die Social Taxonomy kommt, die noch keine Jahreszahl hat. Und der Adressatenkreis dafür sind im Wesentlichen Sie, nämlich sowohl die EK-Seite wie die FK-Seite. Und ob das ein Weg ist, der tatsächlich bei Ihnen auf Leserinteresse stößt, habe ich als Frage formuliert, müssen Sie nicht beantworten, war durchaus rhetorisch gemeint, aber die Botschaft ist schon bei dem internen Aufwand, den das erzeugt, ob der Nutzen, der von dieser unglaublich umfassenden Berichterstattung kommt, ob das wirklich zielführend ist, da würde ich ein vorsichtiges Fragezeichen dran formulieren wollen. Jahresabschluss 22. Wenn man dann einen Blick in die Strategie wirft, dann habe ich ja eben schon gesagt, Kern der Strategie ist, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein und ab spätestens 2040 klimapositiv, also der Atmosphäre CO2, wieder zu erzielen. Wir haben das ja dann runtergebrochen in quasi die 3 großen inhaltlichen Bereiche, die Wärmewende, die Stromwende und grüne Kundenlösungen. Und das gilt nicht nur für einen Standort Mannheim, der sicherlich der größte unserer Gruppe ist, er gilt auch für die beiden anderen großen Standorte, für Kiel und für Offenbach. Die Stadtwerke Kiel etwa mit ihrem 8-Punkte-Programm zur Dekarbonisierung sowohl der Wärme wie der Stromerzeugung, der Eigenstromerzeugung, die eben darauf setzt, über die Einbindung von Klärschlamm, über die Einbindung von Wärmepumpen industriellen Maßstabs in der Kieler Förde, über den schrittweisen Einsatz von Wasserstoff, auch das neue nicht mehr ganz neue, aber jedenfalls 2019 in Betrieb genommene Küstenkraftwerk in Kiel ganz zu vergrünen. Man sieht auch da einen Schritt, der sicherlich in der Mitte der 10er Jahre richtig war. Der ist dann eben auch nicht das Ende von Geschichte, sondern den gilt es weiter zu betreiben und da sowas Vergleichbares. Wenn auch die infrastrukturellen Voraussetzungen ganz andere sind, gilt für den Standort Offenbach. Als einziges Unternehmen in Hessen hat sich Offenbach vorgenommen, gleichfalls bis 2040 klimaneutral zu sein, mit einem Stromportfolio, das mehr Wind und mehr PV hat. Da ist die EFO ja sowieso schon ziemlich stark. Das Abwärmepotenzial aus Offenbach für das Wärmeportfolio nutzen kann und das auch solche Dinge wie Holzpellet-Produktion vorantreibt. Wenn man ein bisschen eine Stufe tiefer schaut, wie setzt sich das zusammen? Auf der Wärmewendeseite, Herr Riemen, wenn Sie einen Chart weitergehen, auf der Wärmewendeseite ist es insbesondere die Angebotsseite der Wärme zu dekarbonisieren über, wenn ich jetzt von Mannheim spreche, die Anbindung der Abfallverwertung in das anders zentrale Fernwärmenetz, also über Zeit, die traditionell rein steinkohlebasierte Wärmeerzeugung vollständig zu dekarbonisieren. Das ist dann nicht mehr ein Wärmeerzeuger, sondern ist ein Portfolio von Wärmeerzeugern. Dazu gehört eben die Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel im Mannheimer Norden, die wir 2020 eingebunden haben. Wir werden im kommenden Jahr die erste Flusswärmepumpe am Rhein einbinden, werden dann das Biomassekraftwerk einbinden im Jahr 2024. Wir arbeiten an der Tiefengeothermie, zum einen zusammen mit der NBW mit einem eigenen Suchprojekt, das auch bohren würde, wenn wir in dem Gebiet südlich von Mannheim fündig werden, haben aber auch einen Vertrag mit einem anderen Geothermieunternehmen abgeschlossen, wo wir ab 2025 Wärme, also geothermisch erzeugte Wärme beziehen würden. Und wir haben weitere Optionen wie industrielle Abwärme, Elektrodenkessel oder Biomethanmotoren, um dann dieses Portfolio rechtzeitig zur Stilllegung des GKM in Mannheim tatsächlich so ausgebaut zu haben, dass wir Mannheim, dass wir die regionalen Ankerpunkte in Heidelberg und in Speyer gleichfalls mit grüner Wärme versorgen können. Und wenn man die Erzeugung vergrünt, dann gilt das auch fürs Netz. Das heißt in dem Fall im Wesentlichen Verdichtung des Netzes und auch gezielter Ausbau. Wir wollen also das Potenzial, das wir auf der Kohleseite immer begrenzt gesehen haben, dass er auf der grünen Wärme noch Erweiterungsoptionen hat, ausbauen und würden damit auch über Gasinfrastrukturen nachdenken wollen, also das, was heute parallel liegt und am Ende eigentlich die Fernwärme breitergehend anwenden wollen. Stromwende bei MVV bedeutet, dass wir unsere Projektentwicklung aus Juwi und Windwärts zunächst mal organisatorisch im letzten Sommer zu einem Unternehmen zusammengeführt haben. Windwärts war ja in Norddeutschland tätig, Juwi im restlichen Griechenland und international, sodass wir heute Deutschland aus einer Struktur bearbeiten können. Wir wollen damit auch an Schlagkraft in Deutschland zunehmen, das Auslandsgeschäft stabilisieren und auch nicht nur einfach Mengen von Projekten entwickeln, sondern so wie Juwi auf der Windseite im letzten Jahr das erste Kombinationsprojekt aus Speicher und Wind entwickelt hat, werden wir demnächst, also in diesem Geschäftsjahr im Kalenderjahr 23, das erste Kombinationsprojekt aus Sonne und Speicher sehen. Das werden wir auch in unser eigenes Portfolio übernehmen, sodass wir mit einer schlagkräftigeren Struktur in Deutschland in der Projektentwicklung antreten und klar unsere eigene Asset-Basis in Erneuerbaren ausbauen und das dann auch ergänzen um neue Vermarktungsformen, Stichwort PPA und Direktvermarktung, sodass man letztendlich den Erfolg von Projektentwicklern oder von erneuerbaren Engagements nicht daran festmachen kann, alleine an der Vielzahl von Projekten oder an Megawatt, sondern auch daran, was für Innovationen gibt es, was für andere neue Vermarktungsformen gibt es, um Erneuerbare auch mit, so wie das technisch möglich ist, in Versorgungssicherheit mit einbinden zu können. Und dritter Baustein des Mannheimer Modells, Kundenlösungen. Ich will das mal zusammen so vortragen. Sie werden in Deutschland kaum ein Energieunternehmen finden, das auf der Privatkundenseite, auf der Gewerbekundenseite, auf der Mittelstandskundenseite und auf der, ich nenne das mal, kleinere Industrieseite Ihnen ein Systemangebot machen kann, das die Anfangsberatung, die Detailberatung, die Ausführung und den Betrieb Ihnen aus einer Hand anbieten kann. Das, was Sie aus den letzten Jahren unter dem Stichwort vielleicht BG noch erinnern, was wir auf der Privatkundenseite aufgebaut haben, das haben wir mittlerweile auch auf der Geschäftskundenseite komplett. Das Letzte, was uns fehlte, ist das Beispiel, was ich eben genannt habe, bei den Investitionen in den Kundenlösungen, also Avantag, sodass wir heute sowohl auf der Privatkundenseite wie auf der Geschäftskundenseite alles, was unter persönlicher oder einzelunternehmerischer, da kann man weniger persönlicher sagen, Energiewendeprodukte und Energiewendedienstleistungen erforderlich ist, anbieten können. Und da wir das auch mit eigenem Personal umsetzen, nicht nur in eigener Verantwortung, sondern auch zunehmend mit eigenem Personal, ist das wirklich ein Service aus einer Hand. Das ist mittlerweile auch sehr deutlich in Testierungen anerkannt worden, schon ein bisschen länger zurückliegt die Testierung von ISS mit der besten Ratingnote B, das ist Prime im Energiesektor. Was uns wirklich besonders freut, ist das kürzlich erteilte Zertifikat von SBTI, also der Science Based Targets Initiative, hinter der ja mehrere renommierte internationale NGOs stehen. Die SBTI hat uns bereits mehrfach zertifiziert in den letzten Jahren. Wir haben im November aber bestätigt bekommen, und das ist eine sehr deutliche Aussage, dass unsere Klimaschutzziele auf das 1,5-Grad-Ziel einzahlen. Das war quasi ein Teil des alten Testats. Und der neue Teil des Testats sagt, und die Maßnahmen, mit denen ihr das erreichen wollt, die untermauern die Ernsthaftigkeit eurer Absichten. Ihr könnt es damit tatsächlich erreichen. Ein solches Unternehmen im Energiebereich gibt es in Deutschland nicht, dass dieses Testat der SBTI bereits bekommen hat. Und auch weltweit sind es insgesamt nur 4 Energieunternehmen, die vom Programm her und von den Zielen, das ist das Entscheidende, also von den Maßnahmen, Entschuldigung, das habe ich selber schon versprochen, also sowohl die Ziele sind 1,5 Grad konform, wie die Maßnahmen, die da drunter liegen. Also ist es nicht nur PowerPoint, sondern tatsächliche Realität. Und an dieser Strategie werden wir fortsetzen, werden wir beibehalten. Das ist der Kurs, den wir in den nächsten Jahren Schritt für Schritt weiter konkretisieren. Viele Beispiele dafür habe ich genannt, sodass Ihnen, glaube ich, ganz klar ist, dass und wie wir das weiter betreiben wollen. Und das ist vielleicht auch der Absprungpunkt, nochmal zu sagen, wenn das die strategischen Ziele sind, dann wissen Sie, ich habe es eben ja auch angedeutet, dass wir unseren tschechischen Teilkonzern verkauft haben. Sie haben möglicherweise die Pressemitteilung aus dem August gesehen über den Verkauf. Wir haben die Transaktion vor wenigen Tagen abgeschlossen, also geclosed. Und dahinter verbirgt sich genau eine strategische Umsetzung dieser Überlegungen. Der tschechische Teilkonzern hat ja lange zum Konzern gehört, ist wirtschaftlich die ganzen Jahre über gesund gewesen, hat in Tschechien zu den Vorreitern CO2-armer Wärmeerzeugung gehört. Warum? Weil die große Basis in Tschechien eher kohlebasiert ist, in weiten Teilen auch noch Braunkohle, nicht nur Steinkohle. Und unsere tschechischen Aktivitäten in der Fernwärme waren im Wesentlichen gasbasiert, also im relativen Vergleich in Tschechien CO2-ärmer. Wenn ich aber jetzt aus einer Konzernbrille drauf schaue, wo wir mit CO2 hinwollen, dann hätte das bedeutet, dass wir trotz der Tatsache, dass wir in Tschechien gut positioniert sind, aus der gasbasierten Fernwärmeerzeugung hätten aussteigen müssen. Und das gegen ein eher nicht so besonders CO2-sensibles Gesamtumfeld in Tschechien und dann mit hohen Investitionen an den verschiedenen Standorten. Und vor dem Hintergrund haben wir dann gesagt, gibt es möglicherweise bessere Eigentümer, die auf dem Erfolgsmodell der letzten Jahre aufbauen, aber bereit und in der Lage sind, das ist vor allem eine Frage der Bereitschaft, dieses Kapital aufzuwenden, um in 15 Standorten in Tschechien, da sind wir tätig gewesen, tatsächlich diesen Umschwung auch investiv zu unterlegen und damit dem Geschäft in Tschechien Perspektive zu geben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und den haben wir mit Cube Infrastructure Managers gefunden. Also insoweit ist das überhaupt kein Notverkauf, ganz im Gegenteil ein sehr erfolgreicher Verkauf, der sich aus unserer Strategie schlüssig ableitet. So, wenn man dann nach vorne blickt, die Formulierung von Herrn Riemen am Anfang war ganz richtig, auch einen Ausblick wagen. Es gab schon Zeiten, in denen Ausblicke und Prognosen einfacher waren als im Moment. So ein paar Beispiele an Stichworten finden Sie auf dem Chart. Ich will das nicht alles vortragen. Vielleicht Bemerkungen zu den vier aktuellen Themen, die für uns natürlich im Vordergrund stehen. Zum einen ist klar, dass wir uns um Versorgungssicherheit kümmern müssen, sowohl auf der Strom- wie auf der Gas- wie auf der Wärmeseite. Da sind wir sicherlich nicht der erste Player, weil Versorgungssicherheit eher eine Aufgabe der TSOs und der importierenden Unternehmen ist. Aber auch für uns ist das eben aus der Verteilnetzbetreiberperspektive ein wichtiges Thema. Für uns sehen wir da im Moment kein dünnes Eis. Dann geht es um die Umsetzung dessen, was die Abschläge im Dezember angeht. Wichtiger sicherlich das Energiepreisthemen, Preisbremsenthema, bei dem wir ja vor Beschlussfassungen morgen im Bundestag und am Freitag im Bundesrat hoffentlich stehen. Das wird uns extremst fordern. Das ist auf der Kundenbetreuungsseite, auf den Vertriebsseiten, auf der Netzbetreiberseite, auf der IT-Seite und auch bei denen, die sich um Liquiditätsmanagement kümmern, also in weiten Teilen des Hauses, ist das eine wirkliche Herausforderung. Ich will das ganz deutlich hier sagen, auch deshalb eine Herausforderung, weil das Gesetz ja am 1.1. umzusetzen ist und wir ja heute den 14. und dann übermorgen den 16. schreiben. Und diejenigen von Ihnen, die jetzt denken, ja, aber das gilt ja erst ab März, ja, das ist für Privat- und Gewerbekunden richtig, aber für die Industriekunden gilt es ab dem 1.1., wo die Entlastungen umzusetzen sind. Da ist dann nicht mehr allzu viel Zeit. Und wenn man dann noch unterstellt, dass wegen des Einbezugs der Industriekunden in das Gesetz das Ganze auch noch beihilferechtlich genehmigt werden muss, was bisher nicht der Fall ist, dann ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir am 1.1. kein umsetzungsfähiges Gesetz haben. Das Bundeswirtschaftsministerium lässt sich im Moment so damit zitieren, wir haben das so eng abgestimmt, dass wir damit rechnen, um den Jahreswechsel die Notifizierung zu bekommen oder in den ersten Januartagen. Und es gibt ein Umsetzungsverbot für die Energieunternehmen, solange die beihilferechtliche Genehmigung nicht erteilt ist. Und dann bereiten wir uns natürlich auch auf die Abschöpfung von Übergewinnen vor. Auch da wird man bis zu einer Bewertung wirklich den Gesetzestext, den finalen Gesetzestext abwarten müssen. Auch das wird neben den Bereichen, die ich eben genannt habe, dann auch nochmal die verschiedenen Stromerzeugungseinheiten vor wirkliche Herausforderungen stellen. Das werden wir alles machen, das werden wir auch klaglos machen. Aber klar ist dann schon, dass wir da für eine hoheitliche Aufgabe herangezogen werden. Das ist in dieser Situation, in der wir sind, in Ordnung. Ich glaube, das kann man gut vertreten, kann man auch politisch gut vertreten, aber eine Dauerlösung kann das natürlich nicht sein. So, wenn man dann in wirklich die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 guckt, dann gestatten Sie mir den in diesem Kreis vielleicht untechnischen den untechnischen Ausdruck, das Umfeld ist eben wackelig. Wir sehen gesamtwirtschaftlich nicht so richtig, wo es hingeht. Wir sehen auf der Preisseite Energie- und Beschaffungsmärkte, Volatilitäten, die das überschreiten, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Auf dem Chart sehen Sie unten, wovon unser Ergebnis tendenziell abhängig ist. Das will ich Ihnen nicht alles vortragen, aber es ist die Grundmusik, die über allem liegt. Die Zukunft ist unsicher, aber in diesem Jahr besonders. Deswegen haben wir uns auch vorsichtig hingelegt mit der Prognose und sagen zunächst mal, wir glauben, dass wir, und dafür sind wir auch ganz zuversichtlich, dass wir ein Ergebnis auf Vorjahresniveau, also um 300, nenne ich mal die 298, um 300 erreichen können. Und da, wo sich über das Jahr hin das eine oder andere Risiko nicht materialisiert, hat das durchaus auch Chancen, etwas besser zu werden. Aber es wäre jetzt ganz fahrlässig, schon diese Chancen in Euros zu prognostizieren. Dazu haben wir sie einfach zu wenig oder überhaupt nicht in der Hand. Deswegen eine vorsichtige Prognose mit der Sie nicht überraschenden Zusatzaussage, dass wir die Investitionen wieder hochhalten wollen, um unseren Mannheimer Weg auch weiter mit Kapital zu unterlegen. Letzter Satz. Wir werden ab diesem Geschäftsjahr, deswegen finden Sie es nicht mehr den Umsatz prognostizieren. Es ist ja sowieso keine Steuerungskennzahl, das ist ja klar. Wir steuern an keiner Stelle nach Umsatz. Wir haben bisher als eines von wenigen Unternehmen auch noch immer Umsätze prognostiziert. Das werden wir angesichts dieser Volatilität nicht mehr tun, weil es aussagefrei ist. Wir werden natürlich über Umsätze berichten, so wie jetzt auch im Eingang, aber wir werden sie nicht mehr prognostizieren, weil es keinen eigenen Aussagegehalt hat. Damit, meine Damen und Herren, wären wir durch Geschäftsjahr 22 Strategie und kurz den Ausblick für 23. Vielen Dank, auch wenn wir die Fragerunde noch vor uns haben, schon jetzt im Namen des gesamten Vorstands frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachten, trotzdem, was uns um uns herum stattfindet, und kommen Sie gut ins neue Jahr. Alles Gute. Vielen Dank.